Peter Seifer, du bist wissenschaftlicher Berater beim Filmprojekt A, eine Reise zu anarchistischen Projekten in Europa. Was bedeutet das im Genauen, dass du wissenschaftlicher Berater bist?
Projekt A ist ein Dokumentarfilm und Dokumentarfilme müssen sich immer versichern, dass auch stimmt, was sie behaupten, sonst werden sie unglaubwürdig. Und einer der beiden Filmemacher ist auf mich zugekommen. Mein Doktorvater hatte ihn an mich verwiesen als einen Experten für Anarchismus, denn ich habe über anarchistische Utopien promoviert. Und dann konnte ich netterweise dem Filmemacher Moritz Springer den anderen Filmemacher Marcel Seehuber vermitteln, weil den kannte ich. Und so sind die zu einem Team geworden. Und in gewisser Weise bin ich dann einer gewesen, mit dem beide immer gesprochen haben. Und ja, was heißt sich beraten haben, heißt, die haben mir immer gesagt, was sie zuletzt gefilmt haben, was ich davon halte, was sie sich erhoffen sollten, dass sie zu schaffen, noch zu filmen. Und weil ich nun mal Wissenschaftler bin, konnte man diese Beratungstätigkeit wissenschaftliche Beratung nennen, mit Doktortitel und allem, dann klingt es besser.
Anarchie, was hast du damit am Hut?
Zwei Sachen. Zum einen bin ich intellektuell daran interessiert, also ich erforsche den Anarchismus als Bewegung und als Gedankengebäude, also Ideologie. Und zum anderen identifiziere ich mich selbst als Anarchist. Also das heißt, ich will die Herrschaftsfreiheit haben, Herrschaftsfreiheit zwischen Menschen, keine Ausbeutung, keine Unterdrückung. Einfach ein gutes Leben für alle.
Und hast dann somit so viel Erfahrung, dass du den Filmemachern sagen kannst, ja, das stimmt oder nein, das ist komplett falsch.
Mit der schönen Anarchie hat niemand genug Erfahrung, die haben wir ja nirgendwo. Die Erfahrung, die ich habe, ist eine Bucherfahrung. Ich bin ein politischer Philosoph und lese sehr viel zu diesem Thema und dann ja, kreist das in meinem Kopf herum. Und wenn dann zufälligerweise Marcel oder Moritz, die Filmemacher, zu mir kommen und mir was berichten von den Projekten, die sie gefilmt haben, dann kann ich das verknüpfen mit den Ideen, über die ich gelesen habe, kenne vielleicht ein paar historische Parallelen und dann reden wir darüber und dann kommen die sich anschließend beraten vor.
Du hast auch schon gesagt, Projekte, die gefilmt wurden. Die ein oder anderen Hörerinnen und Hörer haben den Film vielleicht noch nicht gesehen. Magst du vielleicht kurz zu dem Film was sagen und zu den Projekten, die im Film gezeigt wurden?
Projekt A versucht, einzelne Protagonisten aus sehr unterschiedlichen Projekten zu begleiten bei dem, was sie tun. Es geht los in Griechenland, wo Anarchisten sich gegen den Staat wehren und im Grunde eine eigene Ordnung in ihrem Stadtviertel Exarchia aufbauen wollen. Und beispielhaft wird im Film gezeigt, wie die einen eigenen Park für die Bürger und für die Kinder, dass die da spielen können, errichten. Das war vorher ein Parkplatz mit Drogendealern und jetzt ist es eben halb Spielplatz, halb Erholungspark und halb Gemüsebeet. Und alles ohne Erlaubnis und ohne Besitztitel und sogar gegen den ausgesprochenen Willen des griechischen Staates. Anarchisten greifen den Staat gerne an. Ein Beispiel aus dem Film dafür ist Hanna Poddick, eine Aktivistin, die vor allem in Norddeutschland tätig ist, aber auch sonst überall, insbesondere gegen Atomtransporte. Da wird eine Aktion gezeigt, wo sie sich ans Gleis kettet, sodass ein Atommülltransport nicht weiterfahren kann. Und da ist das Kamerateam ganz nah dran. Also die müssen sich gemeinsam verstecken vor der Polizei und dann kommt die Aktion und es kommt die Polizei und es ist da halt auch ein bisschen Action dann. Ein wieder anderes Projekt wird in Spanien beschrieben. Da versuchen Leute von einer Kooperative Land zu kaufen, um sozusagen ein eigenes Gebiet zu haben, wo sie selbst wirtschaften und selbst frei leben können. Dazu arbeiten sie aber auch mit dem Staat zusammen. Man sieht, die Anarchisten sind sehr unterschiedlich. Und in München gibt es das Kartoffelkombinat, ein Versuch, dass Familien ihr ihren Bedarf an Lebensmittel, vor allem an Obst und Gemüse, decken können durch eine genossenschaftliche, gemeinschaftliche Erarbeitung, dass man also zusammenarbeitet und nicht einfach nur am Markt anonym irgendetwas einkauft. Die wussten gar nicht, dass sie Anarchisten sind. Da waren die Mitglieder erschrocken, als plötzlich ihr Kombinat in diesem Film auftauchte. Aber die kriegen wir schon noch so weit, dass sie sich auch zum Anarchismus bekennen.
Wie war das, die einzelnen Projekte oder Personen für den Film zu gewinnen, also ihr Gesicht im Zeichen des Anarchismus zu zeigen?
Es gab durchaus Bedenken bei Leuten, die das Kamerateam sich gewünscht hätte, dies zeigen zu dürfen. Das größte Problem ist eigentlich in Griechenland entstanden, weil dort in Griechenland gibt es einfach mehr Gewalt, sowohl vom Staat als auch von denen, die sich gegen ihn wehren. Wir kennen alle die Fernsehbilder. Und Kamerateams sind da nicht immer beliebt und so muss man auf eine lange Frist Beziehungen zu Leuten aufbauen, dass die einem auch vertrauen, dass kein Schindluder betrieben wird. Denn jeder Bericht, der über anarchistische Aktivitäten erstellt wird und veröffentlicht wird, liegt dann selbstverständlich auch Ermittlungsbehörden vor. Und wenn ich nochmal das Beispiel in Deutschland erwähnen darf, die Hanna Poddick, die sich an die Zuggleise kettet, ist für diese Aktion anschließend jetzt auch verurteilt worden. Nicht aufgrund der Informationen, die im Film gegeben wurden, sondern weil sie einfach dort natürlich so lange angekettet blieb, bis die Polizei sie wieder freigeflext hat und dann ist sie direkt in Gewahrsam genommen worden. Anarchisten berücksichtigen nicht immer, was erlaubt und was verboten ist, weil sie den Staat nicht für einen legitimen Aufsteller von Regeln halten. Anarchisten fühlen sich schlau und berechtigt genug, ihre eigenen Regeln aufzustellen und dann kommt es halt zu Auseinandersetzungen, wer wirklich das Sagen hat. Der Staat will und muss sich da durchsetzen, aber die Anarchisten wollen das auch. Und manchmal ist dann so, dann möchte man kein Kamerateam dabei haben. Das gilt übrigens auch für die Polizei, die nicht immer damit einverstanden ist, dass ihre Aktionen gefilmt werden. Und das war ein Problem fürs Filmteam. Und teilweise mussten die Aufnahmen, die sie gemacht haben, auch wieder löschen.
Gerade bei der Aktion in Deutschland, bei der Castor-Transport-Aktion, da wurde bestimmt auch viel gelöscht, oder? Also nicht gezeigt.
Ja, die sind unterwegs gewesen mit Kamera, gemeinsam mit mehreren Aktivisten. Und das war also so, man sieht es ja auch im Film, das sind ganz bewegende Szenen, wo man plötzlich einen Polizeihubschrauber hört und dann heißt es, wir müssen uns alle verstecken. Da kann nicht das Kamerateam draußen bleiben. Dann haben die sich unter einer Plane versteckt, dass der Hubschrauber sie nicht entdeckt. Und die haben zuvor die ganze Nacht, da hatten die Kameraleute noch keine Ahnung, dass es so ungemütlich wird, dann halt irgendwo in einem Wald geschlafen, damit man halt an Ort und Stelle ist, bevor die Polizei alles absperrt. Und da wird selbstverständlich, also es müssen die Protagonisten den Filmemachern vertrauen können und deswegen werden dann die Dinge gelöscht, die zum Beispiel strafrechtlich relevant sind oder da nicht passen. Es nahmen sich aber die Filmemacher auch das Recht heraus, das Material dann so zu bearbeiten, wie sie es für richtig hielten. Also insbesondere, wie das dann zusammengestellt wird mit anderen Filmaufnahmen, die da waren, sodass es zum Schluss ein Film in der Verantwortung von Moritz Springer und Marcel Seehuber ist.
Im Film waren jetzt auch gerade deutlich mehr Männer zu sehen als Frauen. Hat das auch irgendeinen Hintergrund? Sind Frauen weniger in der Anarchie unterwegs?
So ist es, glaube ich, gar nicht. Also wenn ich als Akademiker sehe ich vor allem akademische Treffen von, wenn es um Anarchismus geht. Und es sind mehr Männer da, ja. Ich weiß aber nicht, wie das in Aktivistengruppen genau ist, da ich selber aktivistisch schon viele Jahre nicht mehr vernetzt bin. Das weiß ich also nicht genau. Ich weiß nur, was mir die Filmemacher erzählt haben, was ihr Problem war. Also es gibt zwei Protagonistinnen und, ich glaube, 5 oder 6 Männer, die auftreten. Und es hat sich herausgestellt, Männer drängeln sich mehr nach vorne, wenn es darum geht, sich und die eigene Gruppe darzustellen. Das ist denen wichtiger, das ist denen auch angenehmer. Alle Augen auf mich, das scheint bei den Anarchistinnen nicht ganz so da zu sein. Ich kann aber auch nicht mehr als diese Küchenpsychologie anbieten. Ich weiß das einfach nicht. Es ist mir total rätselhaft, warum die Frauen sich nicht so aufgockeln wie ich oder andere Männer.
Ich hätte auch noch kurz eine Frage, weil wir bei den Protagonisten sind und gerade die, die sich jetzt weniger als Anarchisten verstehen, wie zum Beispiel die Leute vom Kartoffelkombinat. Gibt es irgend so eine rote Linie, wo man sagen kann, bis hierhin ist so eine Gruppe anarchistisch? Gibt es da positive Beispiele dafür oder gibt es irgendwo eine Grenze, wo man sagen kann, nee, das hat jetzt damit gar nichts mehr zu tun?
Der Anarchismus ist nicht sehr genau definiert. Es sind sich die Anarchisten ja gar nicht richtig einig, was das alles eigentlich jetzt genau konkret bedeuten soll. Herrschaftsfreiheit ist negativ definiert. Also da ist was weg, was man sonst kennt, nämlich die Herrschaft von Menschen über Menschen. Und das ist jetzt aber sehr, sehr ungenau formuliert. Man kann das jetzt als Kriterium nehmen und kann sagen, eine Gruppe, die in ihrer Praxis und in ihrer Zielsetzung möchte, dass der eine über den anderen herrscht, also ihn unterdrückt, ihn ausbeutet, Zwang gegen ihn einsetzt, ihn vielleicht aber auch durch Manipulation dazu bringt, zu dienen, während der Erste der Herr ist. Solche Gruppen könnte man kaum als anarchistisch bezeichnen. Im Umkehrschluss wären dann aber viele Gruppen, die solche Beziehungen nicht haben wollen, müsste man dann als anarchistisch bezeichnen. Und viele Gruppen lehnen sowas ab. Man findet das häufig in bestimmten feministischen Gruppen, in ökologischen, also die für die Ökologie kämpfen, gegen Atomkraft, für den Frieden, in vielen dieser Gruppierungen, allerdings nicht in allen, gibt es die Idee, dass eigentlich keiner der Chef, der Boss, der Führer oder sowas sein soll? Und tendenziell ist das anarchistisch, auch wenn zum Teil das Wort unbekannt ist oder sogar abgelehnt wird. Vielleicht ein Beispiel, das nicht aus dem Film kommt. In Süden Mexikos haben 1994 die sogenannten Zapatistinnen und Zapatisten erstmal mit Waffengewalt sich ein Gebiet ganz schnell überraschend erobert, dann aber rasch die Waffen auch weggelegt und üben dort seither eine Selbstverwaltung, die mal besser und mal schlechter klappt. Und wo viele Beobachter gesagt haben, Moment mal, ihr seid ja Anarchisten, ihr macht das ja anarchistisch, ihr wollt keinen Anführer haben, ihr wollt keinen Staat haben, ihr gründet keine Konkurrenzpolizei zum mexikanischen Staat, ihr seid doch Anarchisten. Und dann sagen die aber, nein, was haben wir mit diesen 19. Jahrhundert bärtigen Europäern zu tun? Das interessiert uns überhaupt nicht. Wir machen hier unsere indigene Tradition, die machen wir halt jetzt, bringen wir in die heutige Zeit. Und bei uns ist das ganz normal, dass Fragen nicht von einem bestimmt werden, sondern von allen diskutiert werden. Und dann machen wir das, was wir wollen und nicht, was irgendeine Führungsfigur haben möchte. Und das finden wir häufig, dass Leute keine Untertanen, aber auch keine Chefs sein wollen. Und all die würde ich als Anarchisten bezeichnen, auch wenn es denen oft nicht gefällt.
Und ließe sich das deiner Ansicht nach auf die Selbstverwaltung in den kurdischen Gebieten Nordsyrien und der Südtürkei auch übertragen? Kann man das da auch sagen, aus deiner Sicht, aus deinem Kenntnisstand heraus?
Auch da habe ich jetzt keine direkte Anschauung, aber selbstverständlich wird sehr viel über Rojava geschrieben und das wird da diskutiert und es kämpfen dort Kurdinnen und Kurden, die sich zum Teil explizit auf anarchistische Theorie beziehen, allerdings auf eine komische, ironische Art und Weise. Ich beziehe mich auf die PKK, die sich früher zum Marxismus-Leninismus bekannt hat, also der linken Ideologie, die sagt, man muss den Staat erobern, um dann mit staatlicher Gewalt den Sozialismus einzuführen. Öcalan ist der Boss von der PKK und was der Boss sagt, wird da gemacht. Jetzt hat aber der Boss anarchistische Literatur gelesen, genau genommen die Bücher von Murray Bookchin, wo er im Knast war, da hat er wohl Zeit, und dann hat ihm das gut gefallen, hat er gesagt, dieser Bookchin, der hat recht, und dann hat er seinen Anhängern befohlen, auch Bukchin-Anarchisten zu werden, was die jetzt brav durchführen. Also ist ein bisschen ironisch, ja. Aber nichtsdestotrotz wollen die jetzt keine Diktatur des Proletariats mehr, sondern kämpfen für einen freiheitlichen Sozialismus. Selbstverständlich kämpfen auch andere Gruppen dort und da müssen die natürlich einen Kompromiss irgendwie finden. Vor allem mit den Feinden, also Islamischer Staat oder Assad-Staat oder diverse andere, türkischer Staat, irakischer Staat, eigentlich vor allem also Staaten sind es, die man nicht mag.
Wie ist es im Anarchismus, gerade Stichwort gewaltlos, herrschaftslos, ist die Ideologie von Anarchismus generell gewaltlos? Weil es gibt ja auch Projekte, die, bei denen einfach Sachen kaputt gemacht werden, Autos brennen oder was auch immer.
Der Gewaltbegriff ist ein beliebtes Diskussionsthema zwischen den Anarchisten und aber auch über den Anarchismus. Das liegt wohl vor allem daran, dass Anarchisten Ende des 19. Jahrhunderts sehr spektakuläre Gewalttaten begangen haben. Was ich meine, sind Attentate auf Staatsoberhäupter. Der Anarchist schießt nach oben, so kann man sagen. Obwohl, eigentlich kann man das jetzt schon sehr lange nicht mehr sagen, weil das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr stark abgenommen hat. Was Anarchisten nach wie vor machen, ist Sachbeschädigung und generell, dass man illegal handelt, wenn man es für nützlich bezeichnet. Nun ist es aber so, dass man Dingen keine Gewalt antun kann. Man verändert Dinge manchmal sehr schnell, etwa durch eine Explosion und manchmal sehr hell durch ein Feuer. Aber durch Feuer werden ja auch Äcker geschaffen. Man verbrennt einen Wald und durch diese Rodung erhält man einen Acker. Das wird, wenn man so will, als eine produktive Umwandlung der Materie gesehen, die häufig ein tolles Symbol ergibt. Also eine eingeschlagene Scheibe bei einer Bank, das passierte zum Beispiel bei Demonstrationen, wenn da ein schwarzer Block dabei ist, immer mal wieder, ist ein wichtiges Symbol dafür, dass Banken nicht einfach nur das Geld in die Viertel reinbringen, meistens ziehen sie es eher raus, sondern dass sie angreif sind, dass man die kaputt machen kann und dass man Scherben und Krach im Viertel hat, wenn man Banken im Viertel hat. Gewalt von Mensch zu Mensch, das wird von den allermeisten Anarchisten heute abgelehnt, abgesehen vom Selbstverteidigungsfall, wo jeder eben versucht zurückzuschlagen, bevor er totgeschlagen wird, was ich für absolut legitim halte. Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, dass der Tyrannenmord erlaubt ist und erlaubt sein muss. Also, wenn man mir eine Zeitmaschine gibt und sagt, hier, Peter Seifert, fahr zurück zum Hitler, aber was sagst du zu dem? Dann sage ich, peng zu dem und schieße ihm in den Kopf. Ich halte das für absolut legitim. Allerdings gibt es selbstverständlich Streit, wer ist nun ein Diktator und wer nicht. Jeder Politiker ist mal Diktator genannt worden und allgemein bringt das Attentat nichts außer anschließende Repression. Und die Machtfrage ist immer da und wenn es eine vakante Herrschaftsposition gibt, dann gibt es immer Kandidaten, die dann hinterhergehen. Man kann nicht den Bundeskanzler beispielsweise umbringen. Der Bundeskanzler ist geradezu unsterblich oder die Bundeskanzlerin, weil Personen kann man töten, aber gegen Personen will sich der Anarchismus nicht richten, sondern gegen die Institutionen. Die Beziehung zwischen den Menschen muss zerstört werden, die eine Herrschaftsbeziehung ist. Und dann kann man ruhig Leute, die bisher schlimme Herrscher waren, als ganz normale Leute weiterleben lassen, wenn man es einigermaßen aushält. Ein paar würde ich vermutlich exilieren, wenn du schon so fragst.
In meinem Kopf ist immer anarchistische Projekte, die sind unabhängig. Aber im praktischen Sinne ist das, glaube ich, nicht unbedingt umsetzbar. Oder sehe ich das falsch?
Das ist völlig richtig. Niemand wird jemals ganz unabhängig sein. Wir sind unser ganzes Leben lang davon abhängig, dass wir mit anderen Menschen zu tun haben. Die Frage ist nur, wie bestehen diese Abhängigkeiten? Sind es Abhängigkeiten auf Augenhöhe, im Sinne der Gegenseitigkeit? Oder haben wir das da die Abhängigkeit, die der Marionette vom Puppenspieler ist oder eine Abhängigkeit, die in einer, sagen wir, Ausbeutungssituation entsteht? Ich bin abhängig davon, dass während dieses Interview stattfindet, keiner von den Anwesenden hier mich einfach so erschlägt. Ich verlasse mich jetzt mal drauf, dass ihr das nicht tut. Jeder einzelne von euch wäre körperlich dazu in der Lage. Aber das passiert mir nicht. Das ist ein banales Beispiel, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Projekte abhängig sind, dann ist es auf eine ähnlich banale Weise erstmal, wo auch immer die sind, müssen sie sich mit ihren Nachbarn vertragen. Und wenn sie sich nicht mit denen vertragen, dann knirscht's. Im Film sieht man das in Griechenland. Das, was die griechischen Anarchisten machen, wird vom Staat nicht anerkannt. Und da geht der Staat kämpfend rein und die Anarchisten verteidigen das kämpfend. Und am Schluss bleibt das Bild übrig, ja, die Anarchisten, die kämpfen da halt die ganze Zeit. In anderen Projekten, es gibt in Deutschland zum Beispiel das Mietshäuser-Projekt, das sich jetzt nicht ausdrücklich als anarchistisch bezeichnet, aber doch versucht, in den eigenen Strukturen Herrschaft, soweit das eben möglich ist, auszuschließen. Das Mietshäuser-Syndikat versucht, Wohnungen und Häuser dem Markt zu entziehen, indem eine relativ komplizierte Struktur von GmbHs und Vereinen und dergleichen gegründet wird, sodass Häuser, in denen die Leute wohnen, den Leuten gehören, solange sie da wohnen. Wenn sie da rausgehen, gehört das denen auch nicht mehr und man kann die Häuser nicht mehr verkaufen, weil die Eigentümerstruktur ein bisschen kompliziert ist. Das ist der Versuch, unabhängig vom Immobilienmarkt zu werden. Aber man hängt vom Immobilienmarkt ab, wenn man das Haus erstmal kauft. Deswegen gibt es in der teuren Stadt wie München nur ein solches Projekt. Man kann einfach nicht ein Haus kaufen in München. Dazu müsste man ja mehrfacher Millionär sein. Und man ist davon abhängig, dass die Rechtsstrukturen, die GmbHs und eingetragene Vereine definieren, dass die im Grunde aufrecht erhalten bleiben, um dieses System weiterlaufen zu lassen. Wobei die Leute, die ich aus dem Mietshäuser-Syndikat kenne, sagen, sie könnten wohl auf all das auch verzichten. Also das ist einfach der Versuch, im System irgendwie eine Schnittstelle zum System zu finden, dass man sein eigenes Ding machen kann. Völlig unabhängig ist man aber nie.
Im Film habe ich keine kritische Sichtweise gefunden beim Anschauen. Woran liegt das? Gibt es da irgendwie einen bestimmten Hintergrund? Also kritische Sichtweise auf die Projekte.
Ja, das hängt, denke ich, vor allem damit zusammen, dass man bei solchen Projekten, die häufig keine Erlaubnis haben und deswegen keine offizielle Struktur, dass die sehr verletzlich sind und dass entsprechend die Akteurinnen und Akteure erst dann bereit sind, überhaupt bei einem solchen Film mitzumachen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie da nicht über den Tisch gezogen werden, dass also im Prinzip eine sympathische, freundliche Berichterstattung über sie gemacht wird. Und das genau wurde gemacht. Projekt A ist kein neutraler Film. Ich glaube auch nicht, dass ein neutraler Film möglich wäre, denn einem wirklichen Herrschaftsanhänger kann man gar nicht schlecht genug über diese Projekte berichten. Gleichzeitig habe ich schon Anarchistinnen gehört, denen das zu unanarchistisch, zu unfreundlich eigentlich war. Darunter Fragen wie das Geschlechterverhältnis oder warum ist die und jene Gruppe nicht dabei, die ja noch viel toller anarchistisch ist und so weiter. Man macht es eigentlich nie wirklich richtig und in dieser Situation mussten sich Moritz und Marcel entscheiden, was machen sie eigentlich? Ursprünglich gab es die Idee, auch eine starke anarchismuskritische Stimme zu finden. Nun hatten sie aber das Pech, dass sie dabei bei mir gelandet sind und gehofft haben, dass ich das liefern kann. Ich bin aber dummerweise eben ein Anarchist und das habe ich denen auch gesagt und die haben weitergesucht und dann sind sie auf das Problem gestoßen, dass die meisten, die sich sehr deutlich gegen den Anarchismus äußern, so ziemlich überhaupt keine Ahnung haben, wovon sie sprechen. Und das weiß ich aus dem akademischen Bereich, die Erforscher des Anarchismus liebäugeln alle mehr oder minder damit. Die sagen nicht immer, ich bin Anarchist und die sagen auch kritische Sachen über den Anarchismus, aber sie finden den doch ziemlich sympathisch, denn eigentlich macht man seiner wissenschaftlichen Karriere keinen Gefallen, wenn man Anarchismus erforscht. Ja, und aus diesem Grund ist der Film ein freundlicher Film, der den Anarchismus mag und erstaunlich gut ankommt beim Publikum trotzdem.
Wie sieht das denn mit dem Finanziellen aus? Wie wurde das Ganze finanziert?
Es wurden mehrere Projektförderungen beantragt für den Film. Im Abspann sieht man dann auch, welches das sind. Das weiß ich jetzt aber auswendig nicht. Mehrere, zum Teil von Bundesländern. Ich glaube, Anstiftung heißt auch eins davon, die Teile übernommen haben. Aber dieses Geld hat noch nicht mal für alles Material und alle Mietkosten für Mischpulte und dergleichen, was man da alles braucht, Reisekosten, hat nicht gereicht. Das heißt, die Filmemacher und die engere Crew haben sozusagen ja eigentlich diese 4 Jahre, die das gedauert hat, unbezahlt gearbeitet. Auch die vielen Übersetzerinnen und Übersetzer, die es für die Texte aus dem Spanischen, aus dem Katalanischen, aus dem Griechischen und so weiter, das ist alles unbezahlt geblieben. Und am Schluss musste auch noch eine Crowdfunding-Aktion gestartet werden, um einfach ein Schnittstudio für ein paar Wochen zu haben, um wirklich in hoher Qualität auch schneiden zu können. Der Film ist in sendefähiger, kinofähiger Qualität. Alles Material kostet Geld. Und es ist so knapp hinausgegangen durch Selbstausbeutung. Das hätten sich die Filmemacher anders gewünscht. Die haben auch bei Fernsehsendern angefragt und hätten das selbstverständlich gerne als normale, sagen wir mal, Journalisten mit Bezahlung gemacht, wie sich's gehört. Aber es war dafür kein Sender bisher zu gewinnen. Freie Radios stellen dann aber immer gerne Fragen. Hier die Wüste Welle, in München Radio Lora. Also ja.
Den Film, wo gibt's den noch in nächster Zeit zu sehen?
Der Film wird vor allem in Programmkinos gezeigt, die jeweils ein vielfältiges Programm haben, das meistens überhaupt unterstützenswert ist. Leute, geht in die Programmkinos. Aber wo genau kommt jetzt demnächst noch Projekt A? Das findet man am einfachsten beim Filmverleih heraus. Dropout Cinema heißt der, oder?
Stimmt's?
Ja. Wer Dropout Cinema eingibt in der Suchmaschine der Wahl, kommt bei der Firma raus und da gibt es eine Liste mit Terminen.
Es gibt sicher auch eine Internetseite vom Projekt A.
Ja, ich nehme an, projektafilm.de. Da müssen wir nochmal schauen. Also,
aber wahrscheinlich findet man das auch, wenn man es einfach googelt, glaube ich. Es gibt bestimmt nicht so viele Projekt A's.
Googelt, richtig. Und allerdings verweist diese Seite, was Termine angeht, auf den Filmverleih, weil der Filmverleih das koordiniert und dann auch kurzfristig, es ruft einen an, können wir den Film nochmal zeigen. Es sind ja digitale Kopien, die dann nicht, wo dann nicht irgendwie ein Kilogramm Zellophan wieder abgeholt wird. Und dann schreiben wir das halt schnell in ihre Internetseite und dann hat man gleich den nächsten Termin.
Es gibt Leute, die auch gerne Filme kaufen. Verkauft ihr die auch?
Es soll eine DVD geben, aber die wird erst produziert, wenn die Kinotour aus ist. Es soll auch noch Filmfestivals geben, zu denen die Filmemacher mit dem Film reisen, um vielleicht ein paar Preise zu bekommen. Verdient hätten sie es. Bisher haben sie den Publikumspreis der Süddeutschen Zeitung und des Bayerischen Rundfunks beim Münchner Filmfest bekommen. Auch immerhin schon mal ein beachtlicher Erfolg. Und wenn sozusagen dieser Zirkus rum ist, dann wird der auf DVD auch kommen.
Noch ganz kurz was zu den konkreten Filmterminen. Also hier in Tübingen wird der Film nochmal im Arsenalkino gezeigt. Termin ist allerdings noch nicht ganz klar. Also da einfach mal auf die Homepage vom Arsenalkino schauen. In der Region Stuttgart wird er noch laufen, in der Kinothek in Obertürkheim und auch in Ludwigsburg in einem der Programmkinos dort. Zeitraum etwa Mai, Juni diesen Jahres.
Also es gibt einige Möglichkeiten. Super, dann vielen Dank für das Interview.
Ja, gern geschehen, war mir eine Freude.